Querfunk. Freies Radio Karlsruhe.
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz. Hallo und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Mittwoch, den 23. Oktober 2024. Der erste Beitrag in der heutigen Sendung kommt vom Freien Radio aus Tübingen, der Wüstenwelle. Er handelt davon, dass ab 2026 wieder amerikanische Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper in Deutschland stationiert werden sollen. Ist dies tatsächlich ein Schritt in Richtung Sicherheit? Die Studie Frieden schaffen mit Angriffswaffen, US-Mittelstreckensysteme in Deutschland gefährlich und destabilisierend, kommt zu einem anderen Schluss. Mehr dazu jetzt.
In der Big Fat Meal Session vom Juli habt ihr einen Beitrag über eine Studie der Informationsstelle Militarisierung gehört. Darin hat Jonas Uphoff dargelegt, wie sich die Berichterstattung über die Rüstungsfirma Rheinmetall seit der sogenannten Zeitenwende geändert hat. Davor war es eher uncool, Kriegswaffen zu produzieren. Heute fördert der mediale Umgang die Akzeptanz der Kriegsertüchtigung in Deutschland. Auch in der hiesigen Lokalzeitung stößt man regelmäßig auf Beiträge, die in der Logik einer Kriegsertüchtigung argumentieren. Diese Beiträge befinden sich hauptsächlich im Mantelteil der Zeitung, der nicht nur für Tübingen produziert wird, sondern für sämtliche Zeitungen der Neuen Pressegesellschaft. Verbreitungsgebiet ist Baden-Württemberg, der Bezirk Frankfurt-Oder und die Lausitz. Es werden nach eigenen Angaben täglich 1,1 Millionen LeserInnen erreicht. Am 2. Oktober, also quasi zur Einstimmung auf den Tag der Deutschen Einheit, erschien auf der Seite 4 in der Rubrik Politik ein mehr als halbseitiges Interview mit Christoph Heusgen. Christoph Heusgen, ehemals Berater von Merkel und Botschafter Deutschlands bei der UN, ist Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist eine internationale Tagung zur Außen- und Sicherheitspolitik, wo sich VertreterInnen von Politik, Militär und Wirtschaft außerhalb parlamentarischer Zwänge absprechen und die aus gutem Grund jedes Jahr von Protesten von Friedensinitiativen und RüstungsgegnerInnen begleitet wird. Die Überschrift des Interviews hebt auf die Rufe nach Frieden in und Unterstützung für die Ukraine ab. Die Eingangsfrage des Interviews jedoch auf die Stationierung der US-Mittelstreckenraketen. Ich zitiere die Frage von Stefan Kegel mit der Antwort Heusgens. Zitat: Es gibt im Moment kaum eine Frage, die Deutschland so sehr spaltet wie der Umgang mit Russland. In einer Forsa-Umfrage sprachen sich 49% der Befragten gegen die geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland aus. In Ostdeutschland sogar 74%. Was sollte die Politik daraus schlussfolgern?
Ich finde es richtig, dass die Bundesregierung auf die Aufrüstung und die daraus entstehende Bedrohung durch russische Mittelstreckenwaffen in den vergangenen Jahren reagiert. Sie hätte allerdings den Mut haben sollen, wirklich darüber zu diskutieren, so wie Helmut Schmidt das in einer vergleichbaren Situation im Kalten Krieg getan hat, als die Amerikaner die geplante Stationierung von Mittelstreckenwaffen in der Sowjetunion durch eine Stationierung von Raketen in Deutschland beantwortet haben.
Zitat Ende. Was heißt das? Heusgen, der gerade mit dem Projekt Zeitenwende on Tour durch die Lande gondelt, erklärt uns, dass es richtig ist, hier Mittelstreckenwaffen zu stationieren. Und dass es ganz klar nur eine Antwort auf Russland ist. Nach dem Motto, die anderen haben angefangen. Immerhin thematisiert Heusgen, dass die Entscheidung unter Umgehung demokratischer Prozesse beschlossen und am 10. Juli diesen Jahres am Rand des NATO-Gipfels in Washington bekannt gegeben wurde. Letzteres scheint Heusgen aber eher als taktischen Fehler zu sehen, denn wenn man es den Leuten erklärt, dann kapieren sie ja schon, wie richtig die Bundesregierung hier entscheidet. Nochmals ein Zitat aus dem Interview. Meinen Sie, der Widerstand gegen die Stationierung ist ein Erklärungsproblem oder liegt es daran, dass viele Menschen das einfach nicht wollen?
In den letzten Jahren haben wir vor allem mit den Ostdeutschen viel zu wenig gesprochen, insbesondere im ländlichen Raum. Da ist auch Skepsis gegenüber Berlin gewachsen und bei einigen eine grundsätzliche Anti-Haltung auch in solchen Rüstungsfragen.
Aha. Kurzer Blick zurück in die Geschichte. Die Zeit zwischen 1947 und 1998 wird als Kalter Krieg bezeichnet. Kalter Krieg deshalb, weil der Konflikt zwischen den Westmächten und dem Ostblock nie zu einer direkten militärischen Auseinandersetzung geführt hat. Der Kalte Krieg wird von den heutigen Aufrüstungsbefürwortern denn auch als Beispiel angeführt, wie wunderbar der Frieden erhalten werden kann durch Abschreckung oder in anderen Worten durch das Gleichgewicht des Schreckens. Für die Opfer der Stellvertreterkriege in Korea, Vietnam, Angola, Äthiopien oder Afghanistan muss das aber wie blanker Hohn klingen. Eine der Krisen, in denen der Kalte Krieg doch heiß zu werden drohte, war Ende der 1970er Jahre, als die Sowjetunion begann, moderne SS-20 Mittelstreckenraketen zu stationieren. Sie wiesen eine größere Reichweite, Genauigkeit, Mobilität und Zerstörungskraft auf als die Vorgängersysteme und wurden von der NATO als Bedrohung Westeuropas eingestuft. Am 12. Dezember 1979 fassten die Außen- und Verteidigungsminister der NATO-Mitgliedstaaten bei einer Konferenz in Brüssel den NATO-Doppelbeschluss. In ihm wurde die Stationierung von Pershing II Mittelstreckenraketen und landgestützter Marschflugkörper, sogenannten Cruise Missiles, mit Nuklearsprengköpfen auf NATO-Gebiet beschlossen, was dann ja auch geschehen ist. Nach der Meinung der RüstungsgegnerInnen dienten die Pershing II und Cruise Missiles nicht dem Schließen einer Raketenlücke als Gegengewicht gegen die SS-20, wie von Bundeskanzler Helmut Schmidt argumentiert, sondern der Umsetzung einer auf Sieg im Atomkrieg ausgerichteten Strategie der USA, die Reagans führender Militärberater Colin S. Gray 1980 öffentlich vorgestellt hatte. Ronald Reagan, am 4.11.1980 gewählt, erhöhte die Rüstungsausgaben auf ein neues Rekordniveau und führte darüber hinaus die Strategic Defense Initiative, SDI, auch Star Wars Programm genannt, zur Abwehr strategischer Raketen ein. Die Theorie hinter dem Ganzen ist die MAD-Doktrin, wobei MAD hier für die Mutual Assured Destruction, also für die gegenseitig versicherte Vernichtung, steht. Nach der Doktrin war es nicht ausschlaggebend, ob die USA mehr oder weniger strategische Atomwaffen besitzen als die Sowjetunion. Maßstab war nicht die Zahl, sondern die Fähigkeit, einen Erstschlag zu überstehen und danach noch genug Atomwaffen zu haben, um in einem Gegenschlag eine theoretisch kalkulierte Verwüstung in der Sowjetunion anrichten zu können, nämlich die Guaranteed Destruction. Als Guaranteed Destruction definierte US-Außenminister McNamara 1965 die Kapazität an nuklearen Waffen, die notwendig wäre, ein Viertel bis ein Drittel der sowjetischen Bevölkerung und zwei Drittel der sowjetischen Industrie zu vernichten. In den 80er Jahren wurde dann aber auch erkannt, dass es nicht unbedingt nötig ist, die Erde mit den vorhandenen Atomwaffen theoretisch zigmal in Schutt und Asche legen zu können. Zumal das ja auch die Staatshaushalte belastete. Es gab einige Abrüstungsinitiativen, wie schon 1972 das ABM-Abkommen, das die Abwehrwaffen reduzieren sollte, mit der Logik, dass wer sich weniger verteidigen könne, auch nicht angreife. Hat wunderbar funktioniert, siehe Reagans SDI-Programm. Vielversprechender war dann der INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme, der auf Betreiben Gorbatschows 1987 von ihm und Reagan unterzeichnet wurde und der bei unbegrenzter Geltungsdauer vorsah, dass beide Seiten weltweit sowohl ihre boden- und landgestützten Nuklearraketen mit kürzerer, das heißt 500 bis 1000 Kilometer und mittlerer Reichweite von 1000 bis 5500 Kilometer, als auch deren Abschussvorrichtungen und Infrastruktur innerhalb von 3 Jahren vernichten und keine neuen herstellen. Eigentlich wurde MAD als Modell für Stabilität zwischen den Atommächten mit dem Ende des Kalten Kriegs 1989 abgelöst. Dennoch halten sowohl die USA als auch Russland weiterhin ein sofort einsetzbares Arsenal an Kernwaffen mit mehrfacher Overkill-Kapazität vor. Insofern gilt das Prinzip von MAD stillschweigend bis heute. Der INF-Vertrag erfasste ja auch keine Kurzstreckenraketen mit nuklearen Gefechtsköpfen. Auch see- und luftgestützte Raketen und Marschflugkörper wurden vom Vertrag nicht erfasst. 2019 wurde der Vertrag von beiden Seiten, also von Trump und Putin, als offiziell für beendet erklärt, nachdem sich beide Seiten sicher waren, dass jeweils die andere Seite gegen den Vertrag verstoßen habe, wie zum Beispiel mit der Entwicklung neuer russischer Mittelstreckenmarschflugkörper oder der Stationierung von US-Raketenabschusssystemen in Polen und Rumänien, die auch theoretisch atomar bestückte Tomahawk-Cruise-Missiles abschießen können. Letzteres übrigens 2015 unter Barack Obama. Über aktuelle Atomkriegsmanöver mit Beteiligung der Bundeswehr hat Walter Heindl von Radio Lora in München ein Interview geführt mit Martin Singe vom Trägerkreis der Demonstration gegen das Manöver, der hier auch ein nettes Beispiel atomaren Doppelsprechs schildert.
Die NATO versucht jedes Jahr Mitte Oktober ein Atomkriegsmanöver über Europa durchzuführen. Beteiligt sind dabei die USA und alle nuklearen Teilhabestaaten in Europa. Das ist neben Deutschland auch Italien, die Niederlande und Belgien. In all diesen nuklearen Teilhabestaaten sind Atombomben stationiert, wie auch bei uns in Büchel in der Eifel. Da sind 15 bis 20 Atombomben der USA, die aber von deutschen Piloten im Ernstfall in die Ziele gebracht werden sollen. Und die US-Armee übt zusammen mit den nuklearen Teilhabestaaten, wie dieser Atomkrieg über Europa aussehen könnte. Da werden vor allem wird geübt, wie die Bomben, das sind dann natürliche Manöverattrappen, wie die unter die Tornado-Flugzeuge montiert werden und dann in die Ziele geflogen werden. Beteiligt sind neben den nuklearen Teilhabestaaten Deutschland, Belgien, Niederlande und Italien. Das sind die nuklearen Teilhabestaaten und den USA auch sogenannte Unterstützerstaaten, die markieren zum Beispiel Angriffsflugzeuge oder auch eben Begleit- oder Tankflugzeuge, die im Manöver gebraucht werden. Das sind ungefähr 8 europäische Länder, unter anderem zum Beispiel Griechenland und Polen. Und die unterstützen das ganze Manöver eben, obwohl sie selbst keine Atomwaffen haben, durch Flugzeuge wie Begleitflugzeuge oder eben markieren den Gegner, der bekämpft werden soll. Der Atomwaffeneinsatz ist völkerrechtlich verboten, sowohl vom Atomwaffensperrvertrag her, den die Bundesregierung unterzeichnet hat, als auch vom Internationalen Gerichtshof, der festgestellt hat in einem Gutachten, dass jeder Einsatz von Atomwaffen mit dem humanitären Völkerrecht nicht vereinbar ist. Die Bundesregierung handelt hier völkerrechtswidrig. Der Atomwaffensperrvertrag, den hat die Bundesregierung unterschrieben und der bedeutet, dass die Bundesregierung bzw. Deutschland keine Atombomben oder Atomwaffen mittelbar oder unmittelbar annehmen darf. Und die Bundesregierung argumentiert damit, dass das ja keine Annahme bedeutet, weil die USA die letzte Verfügungsgewalt darüber haben. Aber zumindest in dem, im Ernstfall, wenn die Tornado-Piloten mit den Bomben abheben würden, wäre es eine unmittelbare Teilnahme und ist deshalb eben schon von der Lagerung her ein Verstoß gegen den nuklearen Sperrvertrag.
Und wie ist das nun mit den neuen Mittelstreckenwaffen? Am 10. Juli 2024 verbreiteten die USA und Deutschland eine gemeinsame Erklärung, in der die Stationierung von US-Mittelstreckensystemen angekündigt wurde. In der deutschen Fassung liest sich das so:
Die Vereinigten Staaten von Amerika werden beginnend 2026 als Teil der Planung zu deren künftiger dauerhafter Stationierung zeitweilig weitreichende Waffensysteme ihrer Multidomain Task Force in Deutschland stationieren. Diese konventionellen Einheiten werden bei voller Entwicklung es im 6 Tomahawk und derzeit in Entwicklung befindliche hypersonische Waffen umfassen. Diese werden über deutlich größere Reichweite als die derzeitigen landgestützten Systeme in Europa verfügen. Die Beübung dieser fortgeschrittenen Fähigkeiten verdeutlichen die Verpflichtung der Vereinigten Staaten von Amerika zur NATO sowie ihren Beitrag zur integrierten europäischen Abschreckung.
Die Rede ist also von konventionellen, das heißt nicht nuklearen Waffen, wobei der Marschflugkörper Tomahawk in der Vergangenheit auch schon mit Nuklearsprengköpfen ausgestattet werden konnte. Die Standardrakete SM-6 fliegt mit 3,5-facher Schallgeschwindigkeit und die eben genannte hypersonische Waffe laut der Informationsstelle Militarisierung mit bis zu 17-facher Schallgeschwindigkeit. Dazu der Kritiker Wolfgang Richter, ehemals Oberst der Bundeswehr und Sicherheitspolitik-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, die unter anderem die Bundesregierung berät. Zitat: Zwar konnte die US Navy auch bisher schon von europäischen Randmeeren aus seegestützte US Tomahawk über bis zu 2500 Kilometer Entfernung einsetzen. Und die erwähnten luftgestützten Marschflugkörper der Briten, Franzosen, Deutschen, Italiener, Spanier, Polen und Finnen konnten russische Ziele in einem Landgürtel von bis zu 1500 Kilometer Tiefe angreifen. Doch ließen die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen wie See- und Luftbewegungen Moskau Zeit für die Lagefeststellung und Alarmierung. Die Stationierung landgestützter Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von knapp 3000 Kilometer hat das Potenzial, von Deutschland aus Ziele von strategischer Bedeutung in der Tiefe Russlands nach kurzer, verdeckter Vorbereitung anzugreifen. Gegenüber See- und luftgestützten Systemen sind die verbleibenden Warnzeiten erheblich reduziert. Die Stationierung verändert somit das strategische Gleichgewicht zwischen den USA und Russland. Zitat Ende. Ähnlich äußert sich auch Brigadegeneral AD Helmut W. Ganzer. Zitat: Die gravierendsten Folgen der Raketenstationierung, insbesondere der Hyperschallwaffen in Deutschland, liegen in den Auswirkungen auf die künftige nuklearstrategische Stabilität zwischen den atomaren Supermächten USA und Russland. Von dieser Balance hängt auch die deutsche und europäische Sicherheit ab. Die USA könnten in der russischen Wahrnehmung aufgrund der Reichweite, Zielpräzision und eventuell bunkerbrechenden konventionellen Sprengkraft dieser neuen Waffensysteme von Deutschland aus strategische Atomwaffen, die in den westlichen Bezirken Russlands stationiert sind, mit kurzen Flugzeiten ausschalten. Die USA würden solche Angriffe zwar nicht führen, weil dies in einem großen Atomkrieg zwischen beiden Mächten münden würde. Aber allein diese Angriffsoption wäre destabilisierend und gefährlich, weil Russland im permanenten Alarmzustand verharren würde und weil Fehlalarme im schlimmsten Fall zum Start von Atomraketen führen könnten. Zitat Ende. Und nochmal Wolfgang Richter hier aus einem Beitrag der Tagesschau vom 11. Juli diesen Jahres.
Ja, das erste Risiko ist rein militärisch. Wenn es zu einem Konflikt mit Russland kommt, wird man natürlich versuchen, aus russischer Sicht diese Waffen zunächst mal als Ziele auszuschalten. Nun sind es bewegliche Waffen, die wahrscheinlich in einem Konfliktfall oder noch im Vorfeld dann eben auch zerstreut werden. Also man versucht sie dann auch zu tarnen, zu decken oder irgendwo beweglich zu positionieren, sodass sie nicht leicht gebrochen werden. Gleichwohl, es gibt ja Kommandobehörden, die sogenannte Multidomain Taskforce wird ja ihren Sitz oder hat ihren Sitz bereits in Wien. In Wiesbaden, natürlich nicht in Wien, in Wiesbaden. Und das ist natürlich dann ein erstrangiges Ziel. Das andere ist, dass man hier eingreift in die strategische Balance. Und das wird natürlich auch die Gespräche, die ja zwischen den USA und Russland immer noch geführt werden, wie das strategische Gleichgewicht aufrechterhalten werden kann, beeinflussen. Und ich befürchte, sehr negativ beeinflussen. Und das dritte ist, dass alle Gespräche, die bisher noch von einem Moratorium für die Stationierung von Mittelstreckenwaffen ausgingen, damit auch tot sind. Das heißt, das ist wirklich der letzte Sargnagel auf den INF-Vertrag, der schon seit 2020 nicht mehr besteht.
Da kann nur gehofft werden, dass aus einem blöden Witz, wie ihn beispielsweise Oberkomödiant Ronald Reagan 1984 geliefert hat, kein Ernstfall wird.
All right, my fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
Wie es auch Özlem Alef Demirel und Jürgen Wagner, die Autoren der Studie Frieden schaffen mit Angriffswaffen, Fragezeichen, US-Mittelstreckensystem in Deutschland gefährlich und destabilisierend, Ausrufezeichen, konstatieren. Es spricht alles dafür, dass die geplanten Waffen für potenzielle Offensivschläge tief im russischen Raum gedacht sind, weshalb Russland aller Wahrscheinlichkeit nach Gegenmaßnahmen mit weitreichenden Konsequenzen ergreifen wird. Die Europäische Multidomain Task Force untersteht übrigens der Europäischen Kommandozentrale des US-Militärs, welche sich in Stuttgart-Vaihingen befindet und möglicherweise auch ein sogenanntes Hochwertziel ist. Die Studie von Özlem Alef Demirel und Jürgen Wagner kann von der Webseite der Informationsstelle Militarisierung heruntergeladen werden unter www.imi-online.de. Den genauen Link findet ihr im Blog der Big Fat Meal Session unter wüste-welle.de.
Querfunk Info. Querfunk Info am Mittwoch, den 23.10. Das war ein Beitrag der Wüstenwelle aus Tübingen zu den geplanten Stationierungen von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland im nächsten Jahr. Weiter geht's mit einem Beitrag von Radio Korax. Die Rote Hilfe feiert 100-jähriges Jubiläum. Und ihr hört ein Interview mit Henning von Stolzenberg, Bundesvorstand der Roten Hilfe Deutschland.
Es gibt in Deutschland unterschiedliche Organisationen, die juristisch Menschen begleiten, unter anderem Menschen, die vielleicht wegen irgendwie rassistischer Polizeigewalt oder auch rechter Gewalt, wie wir gerade schon gehört haben, die Opferberatung. Es gibt solidarische Anwältinnen. Es gibt auch eine ganz große Organisation, die dieses Jahr 100 Jahre Geburtstag feiert. Die Rede ist von der Roten Hilfe. Die Rote Hilfe ist eine Organisation, die sich selbst Solidaritätsorganisation nennt und politisch Verfolgte aus dem linken Spektrum unterstützt. Das bedeutet Menschen, die wegen linker Politik Repression erfahren. Und diese Organisation feiert in diesem Jahr 100-jähriges Geburtstag. Und deswegen habe ich hier einen Gesprächspartner am Telefon. Henning, hallo. 100 Jahre Rote Hilfe, das klingt nach einer Menge Geschichte und nach einer Menge Dinge, die die Rote Hilfe bestimmt erlebt hat. Aber vielleicht irgendwie erst einmal kurz, was ist denn die Rote Hilfe? Was macht ihr?
Also die heutige Rote Hilfe unterstützt, wie du schon gesagt hast, Menschen, die sich linker Politik widmen und dafür staatlicher Repression ausgesetzt sind. Und das hat ja ganz unterschiedliche Formen, ne? Das fängt beim Strafbefehl an und kann bis zu politischen Prozessen und Gefangenschaft gehen. Und die Politikfelder sind da auch vielfältig. Ne? Manche kämpfen für niedrige Mieten, andere engagieren sich in der Kurdistan-Solidarität oder für Frieden in Nahost oder kämpfen gegen Nazis, machen Sitzblockaden fürs Klima. Und immer dann, wenn der Staat dann zuschlägt und dieses Engagement kriminalisieren will, rufen wir zur Solidarität auf, organisieren solidarische AnwältInnen und begleiten auch Prozesse.
Dann kurz zur Geschichte der Roten Hilfe. Wie genau kam es eigentlich dazu, dass sich die Rote Hilfe gegründet hat?
Also die Rote Hilfe hat sich gegründet im Oktober 1924 nach einem Aufruf der Kommunistischen Internationale. Es gab in ganz vielen Ländern ähnliche Strukturen. Und hier in Deutschland war es so, dass im Zuge der Klassenkämpfe in dieser Zeit in der Weimarer Republik Tausende und Zehntausende politische Gefangene in den Knästen saßen und es war ein Existenzproblem, weil viele Familien hungern mussten und in Armut leben mussten. Und da hat die KPD vor allen Dingen, aber auch Sozialdemokratinnen, auch libertäre Kräfte, alle haben sich in der Roten Hilfe gesammelt und dann eben Solidarität organisiert, sei es einfach Essen, sei es Winterhilfe, sei es Kohle zum Heizen und eben auch, um politische Gefangene zu unterstützen, aber natürlich auch, um politisch zu wirken. Ja, also auch damals wurde schon aufgerufen, sich politisch zu verteidigen. Und da gab es Broschüren, wie sich der Proletarier vor Gericht verteidigt. Ein ähnliches Pendant haben wir heute natürlich mit unserer Broschüre »Was tun, wenn's brennt«, wo wir ganz konkrete Tipps geben, wie wir uns auf Demonstrationen verhalten, was unsere Rechte sind und wie wir da tatsächlich eben auch vorgehen und was passiert, wenn wir Repression ausgesetzt sind.
Ihr seid ja jetzt auch eine politische Organisation und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es damals schon ja so Tipps gab, wie man sich zu verhalten hat. Aber die Welt von damals ist ja nicht mehr die Welt von heute. Und was sind denn die größten Veränderungen von damals zu heute von der Arbeit?
Die Rote Hilfe Deutschlands damals war historisch eine Massenorganisation der ArbeiterInnenbewegung und hat lange gewirkt, wurde aber vom deutschen Faschismus zerschlagen, ja, auch wenn sie noch lange in der Illegalität eben auch gewirkt hat und versucht hat, Menschen zu unterstützen und auch AntifaschistInnen ins Ausland zu bringen. Und der Gedanke der Roten Hilfe kam dann eigentlich in den 70er Jahren wieder, ja, so in den sogenannten K-Gruppen. Und da gab es dann mehrere Rote Hilfen und die heutige Rote Hilfe, die hat sich dann Mitte der 80er, 1986 als Rote Hilfe e.V. gegründet und ist heute ein strömungsübergreifender linker Solidaritätsverein, wo eigentlich alle politischen Richtungen und Meinungen und Schwerpunkte ihren Platz haben. Und was halt das Verbindende ist, ist halt zu sagen, so, wir können unterschiedliche Analysen haben und an verschiedenen Sachen arbeiten, aber wenn die Repression stattfindet, müssen wir alle zusammenstehen und uns eben auch dagegen wehren, sowohl die einzelnen Genossinnen unterstützen, als eben auch unsere politischen Grundrechte verteidigen und ausbauen.
100 Jahre sind jetzt eine Menge Zeit. Was waren denn so herausstechende Veränderungen, Brüche in der Geschichte von der Roten Hilfe?
Ich glaube, der größte Bruch war tatsächlich dann natürlich das Verbot in den 30er Jahren. Und ich glaube, ein weiterer Bruch oder eine Weiterentwicklung war halt eben tatsächlich dann die Gründung eines Vereins, wo es dann eben nicht darum geht, welcher Organisation Personen oder Aktivistinnen angehören, sondern dann eben wirklich zu sagen, so, auch wenn linke Kräfte sich auch gerne mal auseinandersetzen oder auch starke Differenzen haben, hier ist der Punkt, da kommen wir alle zusammen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, ein Bruch mit Konkurrenzorganisationen. Aber ich glaube, das war das, was eben uns bis heute auch vereint. Ja, also das sind ja bald auch 40 Jahre der Vereinsarbeit, wo wir tatsächlich irgendwie sehr vielen Aktivistinnen auch quasi konkrete Solidarität zukommen lassen konnten. Wir übernehmen normalerweise 50% der Kosten, die beim politischen Prozess entstehen. Und ich glaube, das ist etwas, was eine ganze Menge Kontinuität hat und leider auch immer notwendiger wird in Zeiten des Rechtsrucks. Aber wir sind glücklicherweise, und dafür sind wir sehr dankbar, getragen von der Bewegung. Und deswegen können wir diese Arbeit machen.
Vielleicht dann gleich zu den Veränderungen oder vor was für repressiven Herausforderungen steht ihr denn heute? Oder wie schätzt ihr die Entwicklung der letzten Jahre oder der meinetwegen auch letzten Jahrzehnte ein?
Also wir gehen davon aus, dass sich die Repression in den letzten Jahren stark verschärft hat. Also zum einen strukturell durch neue Polizeigesetze, durch zum Beispiel in NRW ein neues Versammlungsgesetz, ja, das wird immer restriktiver, immer weniger Freiräume und Möglichkeiten, eben sich auch politisch auszudrücken bei Versammlungen. Das betrifft auch die gesamte Bevölkerung. Die Überwachung nimmt einfach zu, technisch und auch, ne, wenn jetzt Sicherheitspakete auch auf Bundesebene verabschiedet werden, ja, also das ist ja einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, die, sagen wir mal, staatlicherseits immer autoritärer wird. Und was für konkreten Feldern wir tatsächlich arbeiten, zu uns kommen sehr viele AntifaschistInnen, die betroffen sind, weil sie auf Versammlungen oder kriminalisiert werden. Ja, also denken wir zum Beispiel aber auch an Maya oder und Hanna, die jetzt im Kontext dieses Tag der Ehre-Verfahrens irgendwie kriminalisiert werden und quasi als Terroristinnen irgendwie angeklagt werden und ja dann sogar nach Ungarn irgendwie ausgeliefert werden. Das sind natürlich Qualitäten, die herausstechen. Ja. Migrantische Bewegungen sind sehr stark betroffen von Kriminalisierung. Ja. Also nehmen wir voran die kurdische Freiheitsbewegung, ja, wo auch versucht wird, jetzt tatsächlich aufenthaltsrechtliche Schritte zu gehen, wenn Menschen in kurdische Vereine besuchen und dort politisch völlig legal aktiv sind. Die Klimabewegung ist auch sehr stark von Kriminalisierung betroffen. Also für Sitzblockaden gehen Leute dann teilweise irgendwie über viele Monate ins Gefängnis. Und das sind Sachen, da ist die gesamte Linke aufgerufen, sich zu positionieren und auch dagegen politisch vorzugehen. Und da bieten wir entweder ein Dach an, aber natürlich keinen Alleinvertretungsanspruch, und arbeiten auch mit sehr vielen Soli-Bündnissen, mit Gewerkschaften, mit Parteien, also mit allen Leuten, die fortschrittliche Gedanken haben und die so einer Rechtsentwicklung und Repression entgegenwirken wollen.
Warum ist es denn eurer Meinung nach so wichtig, Repression entgegenzuwirken? Oder warum macht ihr das, was ihr macht?
Damit politische linke Proteste machbar bleiben. Ja, also es geht ja darum, dass es unser Recht ist, dafür einzutreten, dass, ne, Menschen sich gegen Rassismus organisieren und aktiv sind. dass Menschen für Klimagerechtigkeit streiten, das Patriarchat in Frage stellen, für internationale Solidarität werben. All das passt den Herrschenden natürlich nicht, ja, weil all das wirkt natürlich in sich, dass Linke immer auf der Suche waren, auch nach einer Alternative zum Kapitalismus, ja, der ja all dies hervorbringt. Und da ist es natürlich wichtig, einer Repression, die versucht, Proteste einzuengen, entgegenzuwirken. Einmal, um zu verhindern, dass einzelne Menschen mit hohen Geldstrafen ruiniert werden oder durch Haftstrafen kaputt gemacht werden, aber auch um diese politischen Spielräume zu erhalten und auszubauen, weil wir uns das natürlich als Linke nicht nehmen lassen, gegen diese Ungerechtigkeiten, diese strukturellen Ungerechtigkeiten und für eine solidarische Gesellschaft auf die Straße zu gehen und politisch zu arbeiten.
Wenn ich jetzt betroffen bin von einer Anzeige oder anderen Maßnahmen, was kann ich machen?
Also es empfiehlt sich einfach, wenn eine politische Aktion stattgefunden hat, sich natürlich schon darauf vorzubereiten, in einer Bezugsgruppe, also mit mehreren anderen Genossinnen, die sich auch untereinander kennen, auf eine Demonstration zu gehen. Und wenn dann aber Repression stattfindet, ist es wichtig, ja, aufzuschreiben, was passiert ist, ja, und das gut aufzuheben. Und dann aber auch, wenn Post von der Polizei kommt, sei es eine Vorladung, ein Strafbefehl oder ähnliches, zu uns zu kommen und sich beraten zu lassen. Also wir haben in über 50 Städten Ortsgruppen der Roten Hilfe, wo regelmäßige Sprechstunden stattfinden, wo ihr hinkommen könnt, euch beraten lassen könnt. Und da vermitteln wir solidarische Anwältinnen, reden darüber, ob wir einen politischen Prozess führen, wie wir das machen. Und das lebt davon, dass ihr relativ früh dahin kommt und dass dann gemeinsam und solidarisch überlegt wird. Und wie gesagt, wir können auch Kosten übernehmen. Das können wir machen, weil wir sehr viele Mitglieder haben und auch über 15.000 Genossinnen inzwischen sind und auch Spenden bekommen. Das ermöglicht die Arbeit. Und die fängt da an, wenn ihr zu unserer Beratung kommt und wir dann gemeinsam überlegen, wie wir diesen Prozess gewinnen und die Repression zurückschlagen können.
Ihr habt ganz viel geplant und auch schon ganz viel gemacht in diesem Jahr. Feiert ihr noch die 100 Jahre, wenn man sich für das Thema interessiert? Was habt ihr noch geplant? Was erwartet uns?
Also wir haben ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen gemacht. In Berlin gab es ja auch über 2 Tage ein Festival. In Hamburg gab es eine Gala in St. Pauli-Stadion. Und in vielen Ortsgruppen gibt es Veranstaltungen zu verschiedenen Themen. Also wir nutzen diese 100 Jahre Feierlichkeiten und Kampagne, um Rote Hilfe Arbeit darzustellen. Wir haben eine sehr großartige, wie ich finde, Ausstellung, die diese 100 Jahre Rote Hilfe abbildet, die in vielen Städten gezeigt wird, die ihr aber auch bestellen könnt, um sie vielleicht in eurem Verein oder in eurem Laden, eurem sozialen Zentrum zu zeigen, gerne mit uns zusammen. Wir haben auch ein Begleitheft dazu, was nochmal auch historische Zusammenhänge herstellt und die Entwicklung der Roten Hilfearbeit bis heute abbildet. Und wir haben auch quasi eine Massenzeitung, die aber auch online lesbar ist auf unserer Seite rote-hilfe.de, wo wir auch nochmal verschiedene inhaltliche Beiträge abgebildet haben. Und wir fänden es toll, wenn ihr diese Möglichkeit nutzt, mit uns gemeinsam die 100 Jahre Feierlichkeiten zu begehen. Weil das ist für uns natürlich eine sehr wichtige Sache. Und wir werden damit auch sichtbar und wir gehen auch selbstbewusst mit dieser Kampagne quasi in die Auseinandersetzung, weil natürlich auch Repressionsorgane unsere Arbeit nicht besonders schätzen, ja, oder uns natürlich auch, sagen wir mal, wie ein Friedrich Merz in den Fokus rücken. Aber wir sagen, wir sind eine politische Akteurin hier in der BRD. Unsere Arbeit ist legitim. Es ist völlig legitim, auch Aktivistinnen zu raten, eben keine Aussagen zu machen und bei der eigenen Kriminalisierung mitzuwirken, sondern sich Solidarität zu organisieren. Und für all das ist die 100 Jahre Rote Hilfe-Kampagne gedacht. Und es wäre toll, wenn ihr mitmacht und sie nutzt und mit uns gemeinsam 100 Jahre Solidarität feiert.
Ja, rote-hilfe.de ist eure Website. Ihr seid ein Verein, das bedeutet, man kann auch Mitglied werden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Rote Hilfe zu unterstützen und nicht nur die in Anspruch zu nehmen, die Solidaritätsbewegung quasi. Ihr könnt euch informieren auf rote-hilfe.de. Eine Ausstellung zum Beispiel, wie ja gerade eben schon erzählt, könnt ihr in eure Stadt holen. Und falls ihr Betroffene seid von staatlicher Repression, das bedeutet, ihr habt vielleicht eine Anzeige oder irgendwie Gewalt erfahren, dann könnt ihr euch informieren über die Ortsgruppe der Roten Hilfe und dort ja solidarische Unterstützung bekommen.
Querfunk Info. Querfunkinfo, das war ein Beitrag von Radio Korax zu 100 Jahren Rote Hilfe. Ebenfalls von Radio Korax kommt der nächste Beitrag. Er handelt vom Mythos Jack the Ripper.
Wir haben jetzt hier noch eine Viertelstunde und die wollen wir erfüllen mit einem Gespräch. Ich habe nämlich hier gleich einen Interviewpartner am Mikrofon und der hat einen Podcast gemacht zu den Mythos um Jack the Ripper. Jürg, du hast einen Vierteiler gemacht, der sich beschäftigt mit dem Mythos von Jack the Ripper und zwar audiomäßig beschäftigt. Ich habe es gerade Podcast genannt. Würdest du das auch Podcast nennen?
Ich würde es Doku-Serie nennen. Das wird natürlich auch als Podcast ausgeliefert. Podcast ist ja so ein bisschen eher das Format. Okay. Aber das läuft auch im Radio bei 1Live am WDR.
Na dann ist es ja nicht. Ich habe ja gelernt, Podcast ist nur, was nicht im Radio läuft. Es geht um den Mythos Jack the Ripper. Vielleicht irgendwie die Frage, warum redet ihr von einem Mythos und nicht die Geschichte von Jack the Ripper?
Weil Jack the Ripper eigentlich keine Geschichte ist. Also das fängt da an, dass es diese Figur eigentlich gar nicht gibt, dass man auch nichts über sie weiß. Also wir haben tatsächlich auch versucht, über diese vier Episoden eine Geschichte wirklich zu erzählen. Da haben wir festgestellt, es ist eigentlich eher wie so eine Ansammlung von kleinen Story-Momenten. Also es gibt natürlich irgendwie Mordfälle, es gibt irgendwie Ermittlungen, es gibt einen riesen Skandal zu der Zeit, es gibt irgendwie Sozialreformer, die dann irgendwie anfangen, über das Böse im Menschen zu philosophieren. Aber es gibt keine durchgehende Geschichte, weil man einfach nicht weiß, wer es gewesen ist. Man kann jetzt nicht wie bei Ted Bundy erzählen und sagen, ja, und dann war er 5 und dann hat seine Mutter oder sein Vater haben das gemacht. Deswegen ist er so geworden und dann später hat er diese Menschen umgebracht. Das geht alles nicht und das war aber eigentlich auch von Anfang an unser Interesse, weil das so eine Art von Geschichte ist, die wir nicht erzählen wollten. Und ja, warum nennen wir ihn noch Mythos? Weil zum Beispiel allein der Name eine Erfindung ist von wahrscheinlich 2 Leuten aus dem Medienbereich, Medienschaffenden, JournalistInnen, die damals Nachrichten verkauft haben und immer gemerkt haben, das Interesse flaut ab, dann schreiben wir doch mal einen Bekennerbrief und malen darin die Taten so ein bisschen aus und unterschreiben wir mit einem fancy Namen Jack the Ripper.
Jack the Ripper ist ja eine Figur, die irgendwie übelst viel aufgegriffen ist in Popkultur, Film, in Musik, Literatur. Es wird dabei so konstruiert, so ein brutaler Frauenmörder. Und du hast ja gerade, wir haben gerade schon so über Mythen geredet. Ein Mythos hat ja auch irgendwie meistens eine Funktion. Und wie ist er dafür da, um irgendwas zu tun? Nur gerade schon irgendwie Zeitungen zu verkaufen zum Beispiel. Ihr seid ja dann irgendwie ganz vielen Dingen da in eurer Doku-Serie auf der Spur und kritisiert auch diesen Mythos. Auf was für Themen seid ihr denn gestoßen, was ihr problematisch findet mit dem Umgang mit dieser Figur Jack the Ripper?
Ja, also erstmal stimmt es, glaube ich, dass Mythen erstmal helfen sollen. Und da ist ja wirklich was sehr Verstörendes passiert damals. Und also was man ja weiß, ist, dass 11 Frauen in relativ kurzer Zeit in einem Stadtteil von London sehr brutal ermordet worden sind. Und der Mythos hilft auch ein Stück weit damit umzugehen. Aber ja, was ist das Problem daran? Also das Problem ist zum Beispiel, dass ein Mythos der Projektion ist, dass man viel darüber redet, dass es irgendwie eine Figur gibt im Außen, die sehr gewaltsam ist und dahinter gerne Anteile verschwinden von allgegenwärtiger Gewalt. Also von der Tatsache, dass sehr viele Männer, auch manche Frauen zu der Zeit, aber auch heute gewalttätig sind. Und die Idee von diesem großen Mörder zu erzählen, das hilft auch immer so ein bisschen zu sagen, naja, aber der bin ich ja nicht. Es gibt auch andere Mythen, also oder andere Funktionen dieses Jack the Ripper Mythos. Ne? Es gibt zum Beispiel die Erzählung, dass seine Opfer alle Sexarbeiterinnen gewesen sein sollen, was man so auf keinen Fall behaupten kann. Relativ neuere Forschung, die das widerlegt. Und das hat auch eine Funktion, glauben wir, weil das so ein bisschen in die Richtung geht, naja, also Frauen sind auch immer so ein bisschen mit Schuld, wenn ihnen was passiert. Man kennt es heute irgendwie auch immer noch aus Gerichtssälen, dass dann gefragt wird, wie man denn entkleidet war vor einem sexuellen Übergriff. Und das ist damals auch schon so ein bisschen das Motiv, ne? Also es wird dann gesagt, ja, die waren betrunken und die haben ihren Mörder selber mitgenommen in eine dunkle Ecke und die waren ja sowieso auch relativ unmoralisch. Also das sind alles so kleine Versatzstücke, die letzten Endes eigentlich die Gewalt, die passiert ist, ein Stück weit erträglich machen, aber auch verharmlosen.
Ihr habt 4 Teile von eurer Serie, die sich mit unterschiedlichen Themen Feldern oder irgendwie so beschäftigen, macht da drin ja auch irgendwie eine feministische Analyse von, ja, wie geht man, genau wie du es gerade gesagt hast, vor Gericht irgendwie mit Frauen um, mit Morden um, aber auch, was ist eigentlich das Sexistische an diesem Mythos Jack the Ripper? Ihr geht aber auch anderen Themen nach, und zwar irgendwie der Frage, warum man sich überhaupt für so Sachen interessiert. Kannst du dazu vielleicht irgendwie nochmal was sagen?
Ja, Thema True Crime, ne? Das ist ja gerade einer der boomenden Entertainment-Sektoren. Und das Erstaunliche ist, dass gerade im Audiobereich vor allem weiblich gelesene Personen diese Inhalte hören. Also zwischen, es gibt so Studien, manche sagen 60%, andere sagen bis zu 90% der Hörerinnenschaft sind weiblich von True Crime. Und da ist natürlich die Frage, warum? Und meine Kollegin Caro hat da auch in ihrer Vergangenheit oder ihrer Jugend eher eine Faszination entdeckt für so ein Buch, wo es darum geht, weil manche kennen es vielleicht, der Erdbeerpflücker heißt das. Da geht es darum, dass junges Mädchen sich in den Mörder ihrer besten Freundin verliebt. Und dann haben wir irgendwie so eine Love-Geschichte. Ja, ist, glaube ich, wieder mal die Antwort, ist jetzt nicht, ist jetzt, hat mehr als einen Teil. Was sie meinte, was jetzt echt das interessant war, war, dass sie gesagt hat, naja, als junge Frau wird dir, oder als heranwachsende Frau wird dir ständig erzählt, was irgendwie dir passieren könnte, was gefährlich ist. Und es wird aber nie so ganz explizit. Und das war irgendwie für sie ein Buch, wo diese ganzen Gefahren, die da passieren, mal wirklich ausbuchstabiert wurden. Und was gleichzeitig auch noch gut geschrieben war oder was irgendwie auch positive Geschichten erzählt. Also es geht in dem Buch schon auch um Solidarität zwischen Freundinnen und Zusammenhalt und sowas. Das auch ein Teil davon, aber ja, es geht in dem Fall, glaube ich, viel auch um die Gefahr, mit der weiblich gelesene Menschen einfach konfrontiert sind.
Was hat das mit Männlichkeit zu tun? Also was hat das mit dir gemacht in deiner Jugend oder Kindheit oder ja, warum interessierst du dich dafür?
Genau, also so wie ich diesen Erdbeerpflücker hatte, hatte ich Jack the Ripper, als ich, weiß nicht, 13 war oder sowas, habe ich diesen Wikipedia-Artikel über diese Person sehr oft gelesen, nachts, weil ich da irgendwie wach war und nicht schlafen wollte. Und das hat mich so ein bisschen gethrillt. Ja, was hat das mit Männlichkeit zu tun? Es ist eine Geschichte über einen vermeintlich sehr starken Mann, der Regeln bricht, der Gesetze bricht, der sozusagen sehr enthemmt das tut, was er anscheinend in dem Moment tun will. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es so in der Zeit damals mir auch eine gewisse Stärke, ein Gefühl von Stärke gegeben hat, diesen Mythos zu lesen, mich in diese Figur irgendwie oder in diese Welt hineinzuversetzen. Und gleichzeitig ist es halt auch aber wieder der Moment von, ja, dieser Mörder bin ich aber auch nicht. Also man schaut sich dann, ich habe mir diese Bilder angeschaut und dann schon auch versucht, Unterschiede zu finden zwischen denen und mir und zu sagen, naja, aber der ist ja jetzt irgendwie ganz anders. Und was das mit Männlichkeit zu tun hat, ist genau das. Also ich glaube, dass diese Vorstellungswelt eine sehr männliche ist. Es gibt auch viele Nachahmungsautoren, vor allem Männer, die dann irgendwie damals Briefe geschrieben haben, die heute teilweise Songs schreiben als Jack the Ripper. Und ja, ich glaube, es gibt dann so ein gewisses männliches Empowerment. Eine natürlich extrem zerstörende und falsche Art eigentlich. Aber es ist durch diese ganzen Ecken und Mythen und sowas ist es gar nicht so leicht, dem nachzukommen.
Ihr habt euch jetzt ja wahrscheinlich sehr viel damit beschäftigt. Vielleicht jetzt noch so als letzte Frage, mit was gehst du raus? Also was waren für dich so Erkenntnisse?
Ja, tatsächlich eine Erkenntnis ist, dass wir alle sadistische, zerstörerische Anteile in uns haben, wie dann ein Sozialpsychologe sagt, die wir lernen zu überwinden und die auch nicht bedeuten, dass wir alle eigentlich Gewaltverbrecher sind oder Mörder, aber wir haben schon, sagt er, und ich kann das jetzt ehrlich gesagt, ich habe das für mich als richtig empfunden, wir haben alle gewisse Neigungen, die so sind. Und die Kunst ist damit umzugehen und sich aber auch gesellschaftspolitisch zu beschäftigen damit, warum und was da in einem steckt und was durch die Gesellschaft, in der man aufgewachsen ist, wie in einem sich ausbreitet. Das hat natürlich dann viel mit der Frage zu tun, ob man als Mann oder als Frau aufwächst, aber auch mit welchen Geschichten man aufwächst. Und da ist die Geschichte von Jack the Ripper auf jeden Fall eine, die ich wiederum selber sehr zerstörerisch halte und wo ich mir wünschen würde, dass sie allmählich verschwindet.
Ja, wenn man jetzt Bock bekommen hat, das zu hören, wo kann man das hören? Wie kann man darauf zugreifen, auf eure Doku-Reihe?
Ja, die ersten zwei Folgen sind in allen Podcast-Apps und alle vier sind in der sogenannten ARD-Audiothek, also entweder habt Geduld und hört das so Step by Step bei eurer Favorite Podcast App oder ihr ladet euch die ARD Audiothek runter.
Und wie heißt der?
Killing Jack, warum der Ripper-Mythos uns nicht loslässt.
Querfunk Info. Mythos Jack the Ripper, das war ein Beitrag von Radio Korax aus Halle. Und den Abschluss der heutigen Infosendung hier bei Querfunk Karlsruhe macht die neueste Ausgabe von Sonar, Meldungen aus der Rhein-Neckar-Region. Das Ganze kommt vom Bermuda-Funk.
Am Donnerstag, 18. Oktober, wurde der Fall von Ante P., der am 2. Mai 2022 während eines Polizeieinsatzes in Mannheim starb, zur Revision zugelassen. Der Bundesgerichtshof Karlsruhe wies jedoch die Revision der Familie von Ante P. als unbegründet ab, hat jedoch Verfahrensfehler zulasten des Angeklagten festgestellt und das Urteil aufgehoben. Eine andere Strafkammer des Landgerichts wird nun zu neuer Verhandlung und Entscheidung laden. Dies dürfte zu einer milderen Strafe für den Polizisten führen, da wegen des Verschlichterungsverbots das Strafmaß nicht höher ausfallen darf als im ersten Urteil. Die Familie von Ante P. hatte nach dem ersten Urteil des Landgerichts Mannheim im März diesen Jahres Revision eingelegt. Dr. Juncker, der Anwalt der Schwester, wies vor Gericht darauf hin, dass das Verhalten des Polizisten entgegen aller Vorschriften gewesen sei. Die zwanghafte Bauchlage wird im Allgemeinen als potenziell tödliche Körperhaltung eingestuft. Die Gerichtsmedizinerin kam im ersten Verfahren zu der Einschätzung, dass sich Ante P. in einem Todeskampf befunden hat, da er durch das Blut in seinen Atemwegen keine Luft mehr bekam. Der Wissenschaftler Thomas Feldes geht davon aus, dass 75% der Opfer von Polizeigewalt Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation sind. Die wenigsten Fälle gegen Polizisten landen vor Gericht und nur etwa 1% führen zu einer Verurteilung. Dazu nimmt die Initiative 2. Mai Mannheim Stellung. Wir sind sehr froh, dass es zu einem ersten Prozess kam und eine Verurteilung durch das Landgericht in Mannheim erfolgte. Das Urteil blieb jedoch hinter den Erwartungen der Familie und vieler Prozessbeobachterinnen zurück. Wir mussten mit ansehen, wie privat bestellte Gutachter versuchten, Zweifel an der Todesursache von Ante P. zu sehen und Vorurteile gegen Menschen mit psychischen Diagnosen zu schüren. Viele potenziell Betroffene fühlen sich in Mannheim nicht mehr sicher. Diese Revision ist auch für eine gesellschaftliche Aufarbeitung wichtig. Das Verfahren hat nicht nur viel psychische Kraft für die Familie bedeutet, sondern auch einen hohen finanziellen Einsatz. Während die Polizeigewerkschaft GdP über eine Spendenaktion zusätzliche Gutachter und Prozesskosten finanzieren konnte, sind die Angehörigen von Ante P. auf Spenden angewiesen. Details sind auf der Seite der Initiative 2. Mai zu finden. Initiative-2mai.de. Ein Policy-Report der Universität Mannheim behauptet, dass Antisemitismus in der akademischen Linken nicht weit verbreitet sei. Kritiker bemängeln die Studie jedoch als unsauber und intransparent. Sie kritisieren, dass die Studie die aktuelle Studierendengeneration nicht gesondert erfasst und wichtige Fragen zum Antisemitismus stark reduziert. Dies führe dazu, dass antisemitische Haltungen unterschätzt und durch pro-palästinensische Einstellungen maskiert würden. Ein antizionistischer Antisemitismus ist laut der Studie zwar unter den jungen und mittleren Alterskohorten, die sich politisch links verorten, am stärksten ausgeprägt, wird aber als pro-palästinensisch gewertet. Auch eine Einordnung von terroristischen Attentätern als Freiheitskämpfern wird als pro-palästinensisch eingestuft. Auch wenn der Attentäter sich zum Beispiel den Tod aller Juden wünscht. Auch dieses Zerrbild eines Freiheitskämpfers wird bei jungen, linken Akademikerinnen deutlich häufiger gefunden als in anderen Bevölkerungsgruppen. In den sozialen Medien werden diese Mängel sichtlich ignoriert und die Studie wohlwollend verbreitet. Das angesprochene studentische Milieu wird vom Antisemitismus freigesprochen und in diesem Zuge gleich das ganze pro-palästinensische Spektrum. Durch die Verharmlosung des israelbezogenen Antisemitismus wird eine neue Form des Antisemitismus verharmlost und der sogenannte klassische Antisemitismus wird in der Studie als Referenzgröße benutzt. Dieser klassische Antisemitismus hatte aber vor allem einen Bezug zum Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Beide Ereignisse sind für diese Generation aber nicht mehr greifbar. Ausführliche Kritikpunkte finden sich auf der Seite der Gesellschaft für kritische Bildung, kritischebildung.de. Nach dem Vandalismus auf dem Darmstädter Waldfriedhof vor wenigen Wochen wurde nun eine Gedenktafel für die im NS internierte Sinti und Roma in Frankfurt antiziganistisch beschmiert. Dazu die Pressemitteilung des Hessischen Landesverbandes der Sinti und Roma. Letzte Woche wurde die Gedenktafel für im NS-Zwangslager Kruppstraße inhaftierte Sinti und Roma beschmiert. Dieser Angriff betrifft das Andenken an NS-Opfer sowie Grundwerte wie Gleichheit und Toleranz. Frankfurts Oberbürgermeisterin Dr. Iskander Grünberg verurteilt die Tat und hofft auf Aufklärung. Die Gedenktafel wurde 1994 aufgestellt, um an die Verbrechen im Zwangslager zu erinnern. Rinaldo Strauß vom Landesverband fordert die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Er verweist auf seine persönliche Betroffenheit, da seine Mutter dort inhaftiert war. Diese Tat ist Teil einer Serie ähnlicher Vorfälle, etwa auf dem Darmstädter Waldfriedhof und in Flensburg. Solche Ereignisse zeigen den anhaltenden Antiziganismus und den Bedarf an Aufklärung. Joachim Brenner betont, dass 2023 über 1200 antiziganistische Vorfälle gemeldet wurden. Der Schutz von Roma und Sinti muss Vorrang haben und Täter müssen verfolgt werden. Das Lager in der Kruppstraße diente von 1942 bis 1945 der Internierung von Sinti und Roma. Über die Hälfte der 180 dort inhaftierten Menschen wurde 1943 nach Auschwitz deportiert. Der Hessische Landesverband hat Anzeige erstattet. Die Stadt hat die Schmierereien inzwischen entfernt und ruft zur Meldung von Hinweisen an die Polizei auf. Wer sich direkt an den Landesverband wenden möchte, kann dies unter verband@sinti-roma-hessen.de tun. Yannick Telöken, ein ehemaliges Mitglied des rechtsextremen nationalen Widerstands, ist in den Zweibrücker Stadtrat nachgerückt. Die Mitgliedschaft wurde im Vorfeld vom Fraktionschef der AfD, Harald Benoit, bestätigt und auch den Mitgliedern kommuniziert. Dass die Berufung in den Stadtrat dann einstimmig ohne Enthaltung erfolgte, überraschte dann selbst Benoit. Der nationale Widerstand Zweibrücken wird seit zwei Jahrzehnten vom rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft und deshalb als verfassungsfeindlich beobachtet. In den vergangenen Jahren ist die Mitgliederzahl zurückgegangen. Telöken rückt für Dieter Röskens nach. Röskens, der laut eigenen Angaben mit Außerirdischen in Kontakt steht und sein Mandat niedergelegt hat. Im Zweibrücker Stadtrat ist die AfD mit 8 Sitzen drittstärkste Kraft im Stadtrat hinter der SPD mit 9 Sitzen und der CDU mit 12. Das Jasmin-Inferno von Imad al-Suliman zeigt auf literarische Weise, welche Erfahrungen auf Fluchtrouten gesammelt werden. Sie schildert das Leid und die Herausforderungen, die mit der Flucht aus Krisengebieten wie Syrien verbunden sind, und passt damit wohl in die aktuellen Debatten über Abschiebungen nach Syrien. In einem politischen Klima, geprägt von Wahlkampfpolemiken und einem einhergehenden Rechtsruck, soll diese Lesereise laut Veranstalterinnen eine Chance bieten, Menschlichkeit und Solidarität in den Fokus zu rücken. Ziel ist es, für die Themen Flucht und Migration zu sensibilisieren und durch Austausch Solidarität zu fördern. Die Lesung, veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Mannheimer Abendakademie, findet am 26.10. um 18 Uhr in den Kulturbrücken Jungbusch in Mannheim statt. Steuerexperte Professor Dr. Christoph Spengel von der Uni Mannheim wird mit einem Impulsvortrag zum Thema Steuerbetrug, Staatsversagen und kriminelle Netzwerke am 23. Oktober in der Odeon-Bar zu hören sein. Der Vortrag ist der Auftakt der Bargespräche, einem neuen Konzept der Uni Mannheim, mit aktuellen Gesprächsthemen die Öffentlichkeit zu suchen. Aus dem Ankündigungstext: Schulen, Straßen und Sozialleistungen leiden unter Sparmaßnahmen. Gleichzeitig führen illegale Aktiengeschäfte und Steuerbetrug zu Milliardenverlusten. Bürger zahlen immer noch für den Cum-Ex-Skandal. Christoph Spengel, Professor für Steuerlehre, half bei der Aufdeckung und untersucht, warum solche Machenschaften noch möglich sind. Welche Folgen hat das für uns? Ist die Steuerpolitik noch zeitgemäß? Spengel forscht zur Unternehmensbesteuerung, Steuerplanung und dem Cum-Ex-Skandal. Er war Sachverständiger für den Bundestag und das Europäische Parlament zum Thema Cum-Ex-Steuerbetrug. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Odeon-Bar in G710 in Mannheim. Der Eintritt ist frei. Die MVV RHE GmbH plant die zukünftige Wasserversorgung Mannheims und hat eine Verlängerung der Grundwasserentnahme beantragt. Wegen hoher Nitratbelastungen im Wasserwerk Rheinau soll mehr Wasser aus dem Werk Schwitzinger Hart gefördert werden. Dies könnte den Grundwasserspiegel im Hartwald um 0,4 Meter senken. Das Umweltforum fordert eine gründliche Prüfung der ökologischen Folgen. Der Wald in der Rheinebene ist durch den Klimawandel bereits schwer belastet. Auch Schadstoffe im Grundwasser müssen dazu untersucht werden. Zudem müsse die Landwirtschaft Nitratbelastungen senken. Der Trinkwasserverbrauch sollte insgesamt reduziert werden, so die Stellungnahme des Umweltforums.
Querfunk Info. Und das war Querfunk Info am Mittwoch, den 23.10. Redaktion und Zusammenstellung Sebastian Schäfer. Morgen am Donnerstag, den 24.10. gibt es die nächste Ausgabe von Querfunk Info. Natürlich hier auf Querfunk Karlsruhe unter 104,8 MHz. Gleich von 17 bis 22 Uhr hört ihr unser Programm nur über den Internetstream querfunk.de und um 22 Uhr geht's dann auch wieder auf UKW, auf eurem Radio on Air. Dann geht's los mit einer neuen Ausgabe von ECM, Electronic Club Music. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Mittwoch, macht's gut und tschüss.